Schön wieder bei euch zu sein. Schön so eine Zeit zu haben an diesem Tag des Herrn. Ein Vers aus dem Psalm 39, Vers 5. Dort heißt es: Herr, erinnere mich daran, wie kurz mein Leben ist und dass meine Tage gezählt sind, damit ich erkenne, wie vergänglich mein Leben ist. Mein Leben währt nicht länger als die Breite meiner Hand und ist vor dir nur wie ein Augenblick, nur wie ein Hauch ist jeder Mensch, wie sicher er auch steht. Ein Hauch sind wir nur, für eine Weile sind wir hier. Nun, dieser Vers soll uns am Anfang dieser Predigt jetzt keine Angst machen, sondern er soll uns bewusst machen, wie wertvoll das Leben ist. Wie schön es ist, dass wir jetzt hier sitzen können, gemeinsam. Im Psalm 90 heißt es: Herr, zeige uns, mach uns bewusst, lehre uns, dass wir einst sterben müssen. Warum? Damit wir klug werden, damit wir weise werden. Die Sterberate liegt, egal wie hoch die Wissenschaft mittlerweile ist, die Sterberate liegt immer noch ungefähr bei 100% von uns allen, egal was für eine Herkunft du kommst, was für eine Bildung, Hautfarbe. Gott lieben, so ist die Überschrift, trotz all dem. Gott lieben trotz Krankheit, trotz unerfüllter Wünsche, trotz Schicksalsschlägen, trotz unserer Unzulänglichkeit. Johannes hat mich beauftragt, etwas über David zu predigen. Das ist das, wo ihr gerade unterwegs seid, in dem Leben von David. Und das will ich tun. Und ich möchte starten mit der Frage: Was würdest du tun oder was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du wüsstest, dass du nur noch 30 Tage zu leben hättest? Was willst du noch machen, bevor du den Löffel abgibst? So, so einen tollen Film, ne? Die Löffel ist der, wie heißt der, das Beste kommt zum Schluss, wo so zwei Leute, die wissen, bald geht's am Ende, noch so eine Liste erstellen mit den Dingen, die sie unbedingt noch machen wollen. Wenn ich mir so meine Liste anschaue, ich habe auch eine, steht da eine Menge drauf. Aber wenn ich mir meine Liste anschaue und frage: Okay, Michel, was von all diesen Sachen würdest du wirklich bereuen, wenn du es nicht tun würdest? Wenn du es nicht tun könntest, wenn du das nicht bekommen würdest, was würde dir davon unendlich leid tun? Was würdest du bereuen? Auf meiner Liste steht Fallschirmspringen drauf, das will ich unbedingt irgendwann nochmal tun. Das will ich wirklich gerne machen. Aber falls ich den Löffel eher abgeben muss und ich noch nicht gesprungen bin, würde mir das leid tun? Würde ich das bereuen zutiefst? Ich glaube nicht. Es gibt aber Sachen, die ich bereuen würde. Es gibt Sachen jetzt schon in meinem Leben, die ich bereue, weil ich sie getan habe oder weil ich sie eben nicht getan habe, weil ich sie unterlassen habe. Ich fand es sehr interessant, in Vorbereitung auf dieser Predigt, eine Studie entdeckt. Eine Umfrage hat ergeben, dass die beiden häufigsten Emotionen, die wir während des Tages erleben. Es gibt zwei Emotionen, die wir ganz, ganz oft erleben durch den Tag. Die erste Emotion ist Liebe, eine Umarmung eines Freundes, ein Lächeln, eine Berührung, eine nette Geste. Aber gleich daneben, neben der Emotion Liebe, die wir ganz oft erleben, die stärkste Emotion, ist noch ein anderes Gefühl, was wir ebenso oft erleben. Das am zweithäufigste erlebte Gefühl, und das hat mich, wie gesagt, etwas erschrocken, ist Reue. Hätte ich nur. Wäre ich nur etwas eher losgegangen. Hätte ich das doch nur gesagt. Hätte ich lieber darauf verzichtet und hätte ich das nicht doch lieber nicht gegessen. Hätte ich doch nur vorher gefragt. Ich wünschte mir, ich hätte um ihre Hand angehalten. Ich wünschte, ich hätte nicht um ihre Hand angehalten. Wir verspüren und erleben Reue genauso oft wie Liebe. Und Reue hat so einen ganz faden Beigeschmack. Ein Stachel, der besonders weh tut. Jeder Schmerz tut weh, aber Reue ganz besonders. Denn wenn wir etwas bereuen, dann ist es nicht nur so, dass wir sagen, ich hätte mir gewünscht, wenn es anders gekommen wäre, sondern es ist immer das Wissen darum, dass man weiß, dass es hätte anders laufen können. Dass es anders hätte ausgehen können, wenn ich nur das oder jenes getan oder gelassen hätte. Deswegen ist Reue schwerer zu ertragen als irgendeine andere Enttäuschung. Reue, die hält mich mitten in der Nacht wach. Nicht wegen dem Schmerz, weil es so und so gekommen ist, sondern weil ich weiß, dass es in meiner Hand lag und ich es nicht getan habe. Wir alle wissen, denke ich, was Reue ist. Reue ist, wenn eine Frau mit Lungenkrebs in ihrem Bett liegt und zurück an ihre erste Zigarette denkt und sie denkt, hätte ich doch damals gewusst, was ich heute weiß. Reue ist, wenn ein Mann, der seine Familie verloren hat aufgrund seines Alkoholproblems, zurück an seine erste Flasche denkt und sich fragt, warum habe ich mich damals für diesen Weg entschieden? Reue ist, wenn ein Ehepaar vor dem Scheidungsrichter sitzt und sich darüber wundert, was aus ihren damaligen Versprechen geworden ist und dass Liebe mit einmal so kalt und bedeutungslos geworden ist. Dieses Buch hier, die Bibel, ist voll von Geschichten der Reue, Menschen, die Reue erlebt haben. Da ist die Reue von Adam und Eva, dass sie von der verbotenen Frucht gegessen haben, dass sie nicht Gott vertraut haben, ihn nicht geglaubt haben. Da ist die Reue von Esau, dass er sein Erstgeburtsrecht für eine Schüssel Erbsen verkauft hat. Da ist die Reue von Petrus, als er seinen Herrn verleugnet hat, obwohl er ihn kurz vorher gewarnt hat. Wir finden hier auf fast jeder Seite Menschen, die Reue erleben, so wie wir es auch Tag ein, Tag aus erleben. Und auch David, das ist eure Person, mit der euch befasst, er wusste, was Reue ist. Es gab viele Sachen, die David gereut hat, Sachen, die er getan hat oder nicht getan hat. Und über ein Ereignis möchte ich sprechen, was ihn besonders, glaube ich, ganz, ganz sehr gereut hat. Etwas, was er nicht getan hat, ein Wort, das er nicht ausgesprochen hat, eine Emotion, die er nicht gezeigt hat. Und man kann, wie gesagt, das alles zusammenfassen in einem einzigen Wort. Und ein Wort, das so verzweifelt von ihm hätte gesagt werden müssen, was die Geschichte so geändert hätte. Ein Wort, nur ein Wort, aber er hat es nicht getan. David hat es nicht getan. Erst als es zu spät war. Die Frage ist, die ich auch stellen möchte uns heute, was musst du tun, was musst du noch sagen, bevor es zu spät ist? Ich weiß, dass wir nicht gerne über Reue nachdenken. Wir machen das nicht gerne, weil es wehtut, weil es schmerzt. Und doch will ich darüber reden und ich will euch auch sagen, warum. Die Fähigkeit, Reue zu verspüren, etwas zu bereuen, das ist ein Geschenk, das ist eine Gabe Gottes. Denn das gibt uns die Chance, etwas zu lernen, etwas zu ändern, weise zu werden, zu wachsen. Reue lässt uns fragen, wenn ich so weitermache wie bis jetzt, wenn ich genauso weitermache, was werde ich auf meinem Sterbebett dann am meisten bereuen? Wir können darüber nachdenken. Und wo ruft uns Gott, wo wünscht sich Gott, dass sich mein Leben ändert, dass ich am Ende meines Lebens nicht voller Reue zurückblicke, sondern voller Hoffnung und Zuversicht und Freude? Wir sind die einzigen Geschöpfe auf diesem Planeten, die die Fähigkeit haben, etwas zu bereuen. Und die beste Zeit, über Reue nachzudenken, ist das, bevor sie passiert, bevor man Reue verspürt. Und genau das will ich tun, das wollen wir tun, indem wir uns, wie gesagt, zwei Männer anschauen. Einmal David, den größten König, Krieger und Musiker Israels. Der eine Mann und der andere Mann ist Larry. Larry, ein Mann aus unserer heutigen Zeit. Larry ist vor circa 10 Jahren gestorben. Larry wurde nur 45 Jahre alt. Er war Vater, Ehemann und Freund. Er hatte einen guten Beruf und all das, was man sich wünscht. Doch dann mit einmal bekam er eine Diagnose, und zwar ALS. Ein guter Freund von mir ist vor kurzem daran gestorben. Eine Erkrankung des Nervensystems. Von 100.000 Menschen erkranken pro Jahr ca. 3 Personen. Wie gesagt, Larry war einer davon. Diese Diagnose, diese Krankheit ALS, sie ist unheilbar. Es zerstört das Nervensystem von allen motorischen Nerven. Es kommt zunehmend zur Muskelschwäche und zum Muskelschwund, soweit bis irgendwann die Lunge keine Kraft mehr hat, selbstständig zu atmen. Und ich habe das Zeugnis von Larry im Internet gefunden. Seine Gemeinde hat ihn interviewt, kurz bevor er verstorben ist. Und ich möchte euch den ersten Teil des Interviews ganz kurz jetzt hier zeigen.
Of 2005, I was diagnosed with ALS, and literally August or that time you could say is one life, and then since I was diagnosed with ALS is a completely different life. My dreams before I got sick with ALS, included, you know, being able to provide for my family, walking my daughters down the aisle, seeing my kids grow up, owning a fancy Mustang. You know, I had some material dreams. Since January of 07, I've lost the ability to feed myself, clothe myself, bathe myself. You really can't say, you know, this day I lost this or this day I lost, because it's kind of gradual. You lose it, and then you can try to do it, but then one day you just wake up and your body won't allow you to do that. So I'm pretty much considered a quadriplegic now. I'm completely dependent on everybody for everything.
Wir werden am Ende den zweiten Teil des Interviews sehen und es wird uns, denke ich, sehr bewegen und berühren und hoffentlich weiser machen und schlauer. Denn die beste Zeit, über Reue nachzudenken, sich Gedanken über Reue zu machen, ist, bevor sie passiert. Nur nochmal zurück zu den anderen Mann, zu David, zu dem größten, großen König und Volksheld. Ihr seid einige Zeit unterwegs, ihr kennt seine Geschichten, seine Vergangenheit und seine Familiengeschichte. Ich weiß nicht, um ein bisschen da reinzukommen, seine Familie zu verstehen, denn seine Familie, um das mal moderat zu sagen, war ziemlich verrückt oder durcheinander. Manchmal meinen wir ja, dass kaputte Familien eine Erfindung von uns Menschen aus der Neuzeit ist. Ich meine, ganz kurzes Experiment. Denk doch mal bitte ganz kurz zurück an dein letztes Familientreffen, wo ihr alle zusammen wart mit Großmama, Großpapa, Onkel, Tante. Weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Hast du das? Sitzt du da mittendrin? Kann es sein, dass du damals, also wenn du dir das vorstellst, kann das sein, dass dir in den Sinn kommt, wow, was für eine krasse Familie. So emotional und seelisch gesunde Menschen hier um mich herum. Wahnsinn. Wem ging es so bei dem Familientreffen? Wir müssen keine Hand heben, nicken genügt. Für alle, die nicht nicken, ist wahrscheinlich sehr, sehr lange her, dass ihr ein Familientreffen hattet. Und vielleicht das aus gutem Grund. Schaut euch Davids Familie kurz an. David und seine Familie war involviert in Ehebruch, in Polygamie, in Drogenmissbrauch, in Götzenkult, in Esoterik, in Vandalismus, in Vergewaltigung, in Mord und Inzest. Hat irgendjemand hier eine Familie, die das toppen kann? Ich möchte in die Geschichte einsteigen, nachdem, und viele von euch kennen sicherlich die Geschichte von Bathseba, wie er Ehebruch begeht und heimlich den Ehemann von Bathseba umbringen lässt und ungestört mit ihr zusammen zu sein. Ich steige kurz danach ein, als das passiert ist. Davids Kinder sind mittlerweile groß und zum Teil in dem Alter, in dem sie merken, dass Fußballspielen doch nicht das Schönste auf der Welt ist. Dass es noch andere schöne Dinge gibt. Zumindest war das bei Davids älterem Sohn der Fall. Sein Name war Amnon. Amnon verliebte sich. Das allein ist an sich nichts Schlimmes, aber die Frau, die ihn um den Schlaf brachte, war ausgerechnet seine Halbschwester Tamar. Amnon Verlangen, seine Liebe zu Tamar war so groß, dass er krank wurde. Er konnte nicht mehr aufstehen, so krank war Amnon vor Liebe. David, sein Vater, bekommt von all dem nichts mit. Andere aus der Familie schon, aber David interessanterweise nicht. Amnon ist so krank, aber genau das lässt ihn dahin kommen, wo er möchte, denn Tamar kümmert sich um ihren Halbbruder. Sie pflegt ihn, bringt ihm das Essen, hilft, wo sie nur kann. Amnon ist nun in der Situation, dass Tamar ihn in sein Zimmer, in seinem Bett besucht. Doch irgendwann reicht ihm die Hilfe nicht mehr, dass er sie nur sieht und hört. Er ist so besessen von ihr, dass er ihre Gütmütigkeit ausnutzt und sie in sein Bett zieht und er sie brutal vergewaltigt. David ist währenddessen so beschäftigt und ahnungslos, dass er von all dem, was in seiner Familie passiert, nichts mitbekommt. Nicht nur, dass er das nicht sieht, wie sein Sohn an Tamar interessiert ist, sondern er ist so ist sogar, der veranlasst hat, dass Tamar Amnon pflegen und helfen soll. Und so in dieser grausamen Geschichte vergewaltigt Amnon seine Halbschwester. Und als er mit ihr fertig war, und wie gesagt, das ist eine sehr dunkle Geschichte, als er mit ihr fertig war, so sagt der Text in 2. Samuel Kapitel 13, Vers 15, danach schlug seine Liebe in Hass um und er hasste sie mehr, als er sie je geliebt hatte. »Hinaus!« schrie er sie an. Und dann steht weiter, und er rief nach seinen Dienern und befahl, »Schaff diese Frau hinaus und verriegel die Tür hinter ihr.« Er nennt sie nicht Tamar, nicht meine Schwester, sondern er sagt, diese Frau. Eine dunkle Geschichte. Das tun wir ja auch, wenn wir jemanden verachten oder wenn wir auf jemanden wütend sind. Ist doch im realen Leben auch so. Macht das Kind alles richtig? Etwas Tolles, sagt die Mutter, mein Baby, mein Sohn. Doch wenn etwas nicht so gut läuft, sagt sie zu ihrem Ehemann, schau mal, was dein Sohn wieder angestellt hat. Amnon macht das hier nur noch auf einer viel brutaleren Weise. Er stößt sie zurück, er schmeißt sie raus. Und innerhalb von einer Stunde ändert sich das ganze Leben. Als sie die Tür geöffnet hat, war das Leben anders, als sie wieder den Raum verlassen musste. Ihr Leben wurde zerstört. Und doch ist Tamar die einzige hier in dieser Geschichte mit viel Courage und Mut. Denn sie geht zu ihrem Vater, zu David, und sie hat den Mut und erzählt ihm, was vorgefallen ist. Nun, damals in dieser Kultur, eigentlich genauso wie heute, braucht es enorm, enorm viel Überwindung, Courage, Mut, dass eine Frau das sagt. Was ist, wenn man ihr nicht glaubt? Tamar aber nimmt all ihren Mut zusammen und erzählt ihrem Vater alles, weil sie ihm vertraut. Es ist ihr Dad. Er hat alle Macht, ein ganzes Königreich steht hinter ihm. Er kann Sachen wieder zurechtbringen, er kann etwas sagen, etwas tun, für sie eintreten, ihr Recht schaffen. Das, was David tun kann, ist winzig klein im Gegensatz zu Tamaras Courage. Aber was macht David? David macht nichts. Er sagt nichts, er tut nichts, er ignoriert, er schweigt, er sieht weg. Absalom, ihr Bruder, ebenfalls der zweitälteste Sohn, findet doch heraus, was passiert ist. Und Absalom, ihr Bruder, nimmt sich ihrer an, er nimmt sie auf, gibt ihr einen Platz, einen sicheren Ort, einen Raum, eine Wohnung. Und so lebt Tamar nun bei ihrem Vollbruder Absalom. Sie lebt bei ihm, nicht bei ihrem Vater. Und dort sitzt sie nun Tag ein, Tag aus und sie wartet darauf, dass ihr Vater endlich was unternimmt, dass er was sagt, endlich Recht spricht. Und es vergehen Tage, Wochen, Monate, sie wartet darauf, nicht weil er König ist, sondern weil er ihr Vater ist. Aber er tut nichts. Kein Wort gesagt, nicht zu Amnon, kein Wort zu seiner Tochter Tamar. Warum? Nun, der Text verrät uns nicht, warum. Vielleicht, weil er zu beschäftigt war mit der Arbeit als König, vielleicht weil er Angst hatte, Angst vor der Reaktion von Amnon, keine Ahnung. Amnons Verhalten war unentschuldbar. Er begehrte die Frau, er hatte Verlangen nach der Frau, er nahm die Frau, er benutzte die Frau, er meinte, dass er die Macht und Kraft hat, all das zu tun. Und hat sie geschändet davon geschickt. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch die Geschichte anguckt, man versucht nicht nur die Geschichte einzeln zu betrachten, sondern ein paar Bezüge herstellen und ich weiß nicht, man kann sich ja fragen, wo hat Amnon diese Idee her, so mit Frauen umzugehen? Vielleicht von seinem Vater, vielleicht der Sohn wie der Vater. Vielleicht ist David ja so beschämt und verwirrt und entdeckt seine eigene Geschichte, seine eigene Dunkelheit in seinem eigenen Sohn. Was auch immer es war, in diesem Moment seines Lebens als Vaters, da wo er am meisten gebraucht wurde, wo er etwas hätte tun müssen, war David passiv, er tat nichts. Und es ist interessant, bei den Untersuchungen zum Thema Reue hat man festgestellt, dass Menschen natürlich etwas bereuen, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Doch am meisten bereuen Menschen die Sachen, nicht die sie falsch gemacht haben, sondern die Sachen, die sie nicht getan haben. Die man hätte tun sollen. Und wenn Schuld, wenn Sünde nicht angegangen wird, dann bringt sie größere Schuld, größere Sünde hervor. Sünde führt immer zu größerer Sünde. So wie ein Faden bei einem Pullover, wenn man ihn nicht direkt beseitigt, festnäht, abschneidet, dann wird aus einem kleinen Faden irgendwann ein ganzer Wollknäuel und ein Riesenloch. Sünde führt immer zu noch mehr Sünde. Wenn man sie nicht bekennt, dann offenlegt. Und genau das ist das, was hier passiert. 2 Jahre gehen ins Land, 2 Jahre der Demütigung, der Erniedrigung für Tamar, 2 Jahre feiger Angst, Passivität von David, aber auch 2 Jahre Zeit für Absalom, den Bruder von Tamar, sich über Rache und Vergeltung Gedanken zu machen. Und Absalom ist in der Zwischenzeit ein sehr gefährlicher Mann geworden. Für ihn ist sein Vater ein feiger Mann, der nichts tut. Und aus diesem Grund hat er beschlossen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Als sich die Gelegenheit ergibt, lockt Absalom seinen Bruder Amnon aus der Stadt. Und er befiehlt seinen Dienern, ihn betrunken zu machen und ihn dann zu töten. Auftragsmord. Und auch hier, das ist wieder sehr interessant, die Parallelen zu entdecken. In jeder der Geschichten von David, in der Geschichte von David kennen wir das, dem wird das aufgefallen sein. Da steht ein anderer im Weg und man lässt ihn einfach umbringen. Absalom rächt seine Schwester, indem er seinen Halbbruder umbringen lässt. Und die Tatsache, dass Amnon, der bis jetzt der älteste Sohn und damit Thronfolger war, tot ist und dass nun mit einmal Absalom der Thronnachfolger ist, wie gesagt, das ist nur eine Randbemerkung. Nachdem Absalom seinen Halbbruder hat umbringen lassen, musste er aber fliehen, denn es kam raus. Er hat den Thronnachfolger, den Sohn des Königs, ermordet und nun musste er fliehen und er lebt 3 Jahre in einem fernen Land im Exil, weit weg von seiner Familie, von seiner Heimat. Und 1 Jahr vergeht, 2 Jahre vergehen, 3 Jahre vergehen und dann sagt der Text 2. Samuel 14, Vers 1, ein ganz spannender Vers, und das Königsherz hing an Absalom. Und es verlangte nach ihm. David hatte Sehnsucht nach seinem Sohn. Aber er ging nicht zu seinem Sohn. Er blieb zu Hause, er tat wieder nichts. Letztendlich in der Geschichte ist es so, dass Joab, ein enger Vertrauter des Königs, David dahin bringt, dass Absalom zurück darf, dass er nach Hause kommen darf, dass ihm Schuldfreiheit gewährt wird. Und man könnte sich vorstellen, wenn der Sohn nach langer Zeit nach Hause kommt, ich meine, wir kennen die Geschichte von Lukas 15, vom verlorenen Sohn. Was macht der Vater, wenn er den verlorenen Sohn endlich wieder hat? Er umarmt ihn, er rennt ihm entgegen. Und hier kommt der Sohn Absalom, sein Herz hing an ihn. Und er kommt zurück nach 3 Jahren. Und was macht der Vater David? Er macht nichts. Er rennt nicht ihm entgegen, er geht nicht hinterher. Ganz im Gegenteil, er lässt einen Erlass, dass Absalom zwar in Jerusalem wohnen darf, aber er darf nicht unter die Augen des Königs kommen. Das ist die Voraussetzung, dass Absalom zurück darf. Er darf mein Angesicht nicht sehen, so sagt es David. Aber ein Sohn möchte seinen Vater sehen. Absalom möchte seinen Vater sehen. Als er am nötigsten jemanden brauchte, einen, der ihm zuhört, seinem Schmerz sieht, jemanden, den er seine Angst, seinen Hass, seine Verwirrtheit zeigen kann, sein Durcheinander, sein gebrochenes und enttäuschtes Herz, da in dieser Zeit durfte er nicht das Angesicht seines Vaters sehen. David versperrte ihm den Weg. Er war nicht da. Ich weiß nicht, gibt es jemanden, den du sehen musst? Den du zuhören musst. Diese Geschichte Tag und Tag vergeht, Woche und Woche, ein Monat nach den anderen. Doch Absalom durfte nicht zu seinem Vater. Er lebt in derselben Stadt, nur ein paar Häuserblocks weiter und es bricht ihm sein Herz. Es macht ihn verrückt. Absalom lebt nun seit einigen Jahren in Jerusalem und er fängt an, dort seinen Vater zu untergraben. Er hat es gelernt, ohne ihn zu leben. Er steht jeden Tag, so lesen wir am Stadttor, dem Ort, wo Menschen hingehen, wenn sie Hilfe brauchen. Es war der Ort dort, wo Recht gesprochen wird, aber David ist dort nicht zu finden. Absalom stand dort und er hörte den Menschen zu. Er hörte ihnen ihren Problemen zu. Und er sagte Sachen wie, ich kann dich gut verstehen. Es ist wirklich schlimm, was du da durchmachst. Aber zum König brauchst du damit gar nicht zu gehen. Er wird sich darum nicht kümmern. Für ihn sind andere Sachen viel wichtiger. Wenn ich erst einmal in der Verantwortung bin und König bin, dann wird alles anders werden. Dann werde ich mich darum kümmern und werde dir helfen. Er macht Wahlkampf dort am Tor. Und Absalom, wie gesagt, er war, glaube ich, der Wunschschwiegersohn jeder Mutter. Er war mitfühlend, hatte Charisma und Ausstrahlung, so wie einst sein Vater. Wenn die Menschen sich vor ihm niederwerfen wollten, hat er ihn gewehrt. Er hat ihnen aufgeholfen und den Menschen ein Gefühl gegeben, dass sie gleichwertig sind. Und so steht im Text 2. Samuel 15, Vers 6, Und so stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Er gewann immer mehr an Einfluss, an Macht, an Ruhm, so dass am Ende, eine lange Geschichte kurz zu machen, dass David fliehen musste vor Absalom. Er musste fliehen, sich in Schutz bringen vor seinem eigenen Sohn. Und das ist alles wirklich eine zutiefst traurige und schäbige Geschichte. Es zeigt, wie akut und kaputt die Beziehung und das Herz von Absalom mittlerweile ist. Das Erste, was Absalom tut, als er nun den Thron besteigt, nachdem sein Vater geflohen ist, er lässt ein Pavillon auf dem Dach des Palastes errichten, dort, wo jeder es sehen kann, und er lässt dort alle Konkubinen seines Vaters kommen und schläft dort vor den Augen des ganzen Volkes mit ihnen. Für die Jüngeren unter uns, die nicht wissen, was eine Konkubine ist, fragt eure Eltern. Er möchte seinen Vater demütigen, Absalom, und zwar auf den schlimmsten, allen erdenklichen Weg. Er möchte, dass jeder im Lande sieht und weiß, wer nun der neue König ist. Denn da ist so viel Schmerz und Zerbrochenheit in ihm. Sein Herz ist so verletzend und verwirrt und durcheinander und kaputt. Stell dir vor, was David gedacht haben muss, als er gehört, was sein Sohn getan hat. Wo hat sein Sohn gelernt, so mit Frauen umzugehen, so herablassend, so erniedrigend? David muss nun um sein Leben fliehen, er muss in der Wüste leben und er kennt das, er war schon einmal dort, er kennt das. Er weiß von früher, wie es ist, wenn man sich verstecken muss und fliehen muss. Er war schon mal hier in der Wüste, damals war er noch jung und er musste vor dem König Saul fliehen. Nun ist er alt und Absalom ist jung. Nun muss er sich verstecken vor ihm, vor seinem eigenen Sohn. Doch David, er war Krieger von Jugend auf. Er hatte so viele Schlachten geführt, er hatte so viele Feinde, so viele Kriege gewonnen, dass das nun auf die eine Schlacht nicht ankommt. Doch diesmal ist es die Schlacht, die er führen muss gegen sein eigenes Blut, gegen seinen eigenen Sohn. Und es ist eine große, brutale Schlacht, die gekämpft wird. Davids Soldaten erlaubten David nicht, selbst daran teilzunehmen. Sie sagen, dass es zu gefährlich sei. Und so muss David in seinem Versteck bleiben, während seine Leute für ihn und das Königreich kämpfen. Und irgendwann ist es soweit. Irgendwann kommt der Überbringer der Nachricht und David fragt sich, wie ist die Schlacht ausgegangen? Wer hat gewonnen? Und irgendwann kommt der Übermittler der Nachricht zu David in sein Versteck und er sagt zu David, David, König David, dein Thron ist sicher. Das Königreich ist gerettet. Der Rebell ist tot. Und hier ist das, was so schmerzvoll ist. David hat zwar gewonnen, aber doch hat er alles verloren. Jetzt hier endlich kommt das Wort über seine Lippen, was er schon hätte früher sagen sollen. David liebte seinen Sohn. Welcher Vater tut das nicht? Schon früher lesen wir in den Text, als David noch König war und Absalom im Exil lebte, wie Davids Herz nach Absalom verlangen hatte. Doch wisst ihr, Absalom hat das nie erfahren. Absalom hat das nie gespürt, die Liebe seines Vaters. Warum hat David das nicht gesagt? Ich weiß nicht warum. Der Text sagt nicht warum. Wir sind komische Wesen. Vielleicht war es Stolz von David, vielleicht Eigensinn. Vielleicht hatte er Angst, verletzt zu werden, Liebe zu zeigen. Des Königs Herz hing an Absalom, aber er hat es nie gezeigt. Und in dieser ganzen Geschichte von David und seinem Sohn Absalom, seinen Kindern, in dieser ganzen Zerbruch und Durcheinander gibt es ein Wort, das David, wie gesagt, nie gebraucht hat. An keiner Stelle wird uns berichtet, dass David es gesagt hat. Nie, nicht ein einziges Mal hat David gesagt, mein Sohn. Nie hat er sein Kind Sohn genannt. Nicht ein einziges Mal hat er dieses Wort gehört. Nicht als seine Schwester vergewaltigt wurde, nicht als Absalom sich für diese Tat gerecht hatte, nicht als Absalom im Exil war, noch nicht einmal, als er nach vielen Jahren wieder heimkehrte. Nicht als sie nebeneinander wohnten, nicht als er fliehen musste, noch nicht einmal, als die letzte Schlacht losging. Selbst da hatte David zu seinem General gesagt, geht mir schonend mit dem jungen Mann Absalom um. Er sagt nicht, passt auf meinen Sohn auf oder geht schonend mit meinem Sohn um. Und selbst als die Schlacht vorbei ist und der Läufer mit der Nachricht kommt, fragt David nicht etwa, wie ist die Schlacht ausgegangen, sondern deine erste Frage war, ist dem jungen Mann Absalom nichts passiert? Ist er unversehrt geblieben? Er bringt es nicht über die Lippen, mein Sohn zu sagen. Und erst als der Nachrichtüberbringer kommt und sagt, der Thron ist sicher, der Rebell ist tot, erst dann, erst jetzt im Angesicht dieser zerschmetternden Wahrheit, die keinen Platz mehr lässt für Stolz und Angst und Eitelkeit, erst jetzt hier, hier steht 2. Könige 19, da lesen wir das erste Mal davon, da erschrak der König zusammen und er stieg hinauf ins Obergemach des Torgebäudes und er weinte. Und so rief er im Gehen, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom. Wäre ich doch nur an deiner Stelle gestorben, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Ich weiß nicht, wie oft hier mein Sohn vorkommt. Mit einmal sieht er dann dort sein Baby, das er einst zu stolz in den Armen trug. Er sieht den Jungen, der so verrückt nach seinem Vater ist und ihn über alles bewundert. Er sieht, wie sein kleiner Sohn, wie seine kleinen Kinder draußen auf den Straßen mit den anderen Kindern David und Goliath spielen, weil sie auch mal so einen großen Held sein wollen wie ihr Vater. Und er erinnert sich an all das, daran, wie er hätte sein können, das, was er hätte tun sollen, das, was er hätte sagen sollen, aber er hat es nie getan. All die dummen Entscheidungen, die er getroffen hat, die falschen Wege, die er gegangen ist, all die Worte, die er hätte sagen müssen, aber nicht gesagt hat. Und hier, jetzt endlich, ruft er das Wort aus, das er all die Jahre nicht über die Lippen gebracht hat. Er sagt es immer, immer wieder. So, als ob er nicht anders kann, so, als ob er alles nachholen möchte, dass er die, was er die Jahre vermisst hat. Mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Ich glaube, dass David sich gefragt hat, was wäre, wenn? Ich frage mich, wie die Geschichte verliefen wäre, wenn David diese Worte eher gesagt hätte. Wenn er Liebe eher gezeigt hätte. Wenn er den Mut gehabt hätte, Schritte aufeinander zuzugehen, Versöhnung zuzulassen, Liebe zu zeigen. Wenn er diese Worte eher gelebt hätte. Mein Sohn, ich als dein Vater will dir zuhören. Was wäre passiert? Wie wäre das Leben von Absalom verlaufen? Mein Sohn, das war das Wort von David. Das, was er zutiefst bereute, was er nicht gesagt hat. Ein Wort. Ich weiß nicht, was dein Wort ist und ob es ein Wort ist oder ob es eine Geste ist oder ob es eine Sache ist, die zu tun ist. Was legt Gott dir aufs Herz, denn was wirst du eines Tages bereuen, wenn du das nicht in deinem Leben änderst? Ich habe noch nie gehört, noch nie, dass einer auf sich auf sein Sterbebett gewünscht hätte, ach, hätte ich doch nur mehr gearbeitet, wäre ich doch nur länger im Büro geblieben, hätte ich mir nur noch das gekauft und gegönnt. Ich will nicht irgendwann dastehen und sagen, hätte ich doch nur. Warum habe ich die besten Jahre meines Lebens vergeudet? Ich will das nicht, aber die ganz, ganz traurige Wahrheit ist ja die andere. Dass ich oft so lebe. Dass ich mich oft so entscheide, dass genau das der Fall sein wird. Ich weiß noch, wie ich am Anfang unserer Ehebeziehung mir geschworen habe, dass ich niemals so werden will. Niemals so eine Ehe leben will, wie ich sie oft erlebt habe. Dass der andere für mich selbstverständlich ist. Dass man im Restaurant mehr die Karte anschaut oder das, was die anderen Leute essen, als in die Augen seines Partners. Ich weiß ganz genau, wie ich und wie ich nicht werden wollte. Und oft lebe ich genau so und handle ich genau so. Keiner heiratet mit dem Ziel, das alles irgendwann zu bereuen. Doch wenn wir nicht aufpassen, wenn wir das, was wir tun, wenn wir nicht aufpassen, welche Wege wir einschlagen, wovon wir uns leiten lassen, wird genau das passieren. Und noch atmen wir, noch atme ich. Und das zeigt mir, es ist noch nicht zu spät. Die Bibel sagt, bedenke, dass du sterben musst. auf dass du weise wirst, klug wirst. Wir hören den zweiten Teil von Larry. Es gibt einen Ort für unsere Reue. Wir haben einen Gott, der weiß, was Reue ist. Es gibt keine Weltreligion, wo das vorkommt, wo Gott beschrieben wird als einer, der etwas bereut. In 1. Mose Kapitel 6 lesen wir: Doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass all ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Ja, es tat in seinem Herzen weh. Gott weiß, was Reue ist, aber er hat einen Ort dafür geschaffen. Ging ans Kreuz. Gott, der Schöpfer aller Dinge, kennt Schmerz in seinem Herzen. Dein Schmerz und Gottes Schmerz über diese zerbrochene Welt, unser Schmerz über unsere Verfehlungen und über unsere Sachen, die wir bereuen. Er hat einen Ort geschaffen. Und das ist das Kreuz, wo wir hingehen kommen, wo Heilung nötig, wo möglich ist, wo ein Neuanfang möglich ist. Und ich habe es damals vorhin schon gesagt, noch schlägt mein Herz, noch weiß ich, es gibt Zeit, Dinge zu tun, aufeinander zuzugehen, Sachen zu begradigen, Liebe zu zeigen. Und ich will, dass sich mein Leben die Statistik ändert, dass in meinem Leben viel mehr die Emotion Liebe sichtbar wird als die Emotion Reue. Ich mag beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns einlädst, zu dir zu kommen. Dass egal, wie schlimm unsere Schuld ist, dass du nicht sagst, komm nicht unter meine Augen, sondern du willst uns sehen. Und wir dürfen dein Angesicht suchen, heute, nachher, morgen und alle Zeit. Danke, dass dein Angesicht freundlich auf uns herabschaut und dass du ein Gott bist, der gerne vergibt, der neue Chancen ermöglicht und der uns hilft, dass wir Versöhnung leben. Hilft, dass wir ein Leben leben der Hoffnung und Zuversicht. Und hilft, dass wir weniger bereuen und ja, schenk uns Mut, die Worte zu sagen, die nötig sind, die Schritte zu gehen, die nötig sind, die Berührung zu tätigen, die dran sind. In Jesu Namen. Amen.